Deutschlandfunk, das war der Tag.
Herzlich willkommen zu unserem Journal vor Mitternacht, heute mit Rainer Brandes. Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, geschlossene Geschäfte, kein Händeschütteln mehr? Lange wollte Boris Johnson davon nichts wissen. Inzwischen hat zwar auch der britische Premier längst umgesteuert, für ihn persönlich aber vielleicht zu spät. Heute Mittag wendet sich Boris Johnson per Video an seine Landsleute.
I've developed mild symptoms of the coronavirus, that's to say a temperature and a persistent cough. And on the advice of the chief medical officer, I've taken a test that has come out positive.
Der britische Premier hat also Covid-19, wenn auch nur leichte Symptome, Fieber und Husten. Wir berichten darüber im zweiten Teil dieser Sendung. Erstmal schauen wir nach Deutschland. Hier kursieren Szenarien, wie das stillgelegte Land wieder hochgefahren werden könnte. Aber auch einen Blick in apokalyptische Ausmaße bieten diese Szenarien. Gleichzeitig muss die Regierung eingestehen, es wird wohl doch nicht so schnell gehen, bis alle Deutschen aus dem Ausland zurückgeholt werden können, so wie sie das sich ursprünglich vorgestellt hatte, die Regierung. Der heutige Tag zeigt aber auch, die Politik muss auch jenseits von Corona weiterarbeiten. Und das tut sie auch. Die Rentenkommission hat ihren Abschlussbericht vorgelegt. Wie die Rente nach 2025 aussehen soll, das steht da drin. Und ich habe dazu den rentenpolitischen Sprecher der Linken befragt. Auch das hören Sie hier gleich. Jetzt aber zur Corona-Lage in Deutschland. Da meldet das Robert-Koch-Institut mit Stand heute um 0 Uhr 42.288 Infizierte. Das sind fast 5.800 mehr als einen Tag vorher. 253 Menschen sind gestorben. Das heißt, noch steigt die Zahl der Neuinfektionen pro Tag. Als besonders wichtig gilt da ja die Anzahl der Tage, in denen sich die Fallzahlen verdoppeln. Das sind im Moment etwa 5 Tage. Das ist zwar langsamer als letzte Woche, aber immer noch zu schnell. Trotzdem, jeden Tag stellt sich drängender die Frage, wie lange können wir uns das leisten, Schulen, Kitas, Geschäfte, Gaststätten geschlossen zu halten? Es wird auch so teuer genug. Das zeigt das Ausmaß des Hilfspaketes für Wirtschaft, Arbeitnehmerinnen und Mieter. Diesem Paket hat heute auch der Bundesrat zugestimmt. Aber es ist ein eigentlich vertrauliches Papier aufgetaucht. Darin die Empfehlung, die Corona-Tests drastisch auszuweiten. Nur dann könne das öffentliche Leben bald wieder hochgefahren werden. Wenn nicht, dann sieht es düster aus. Stefan Detjen berichtet.
Dass Merkel die anbrechende Diskussion um einen Ausstieg aus dem Lockdown befürchtet, dürfte auch an den Szenarien liegen, die ihr von Wissenschaftlern, aber auch aus der eigenen Regierung vor Augen geführt werden. Ein 17-seitiges Strategiepapier aus dem Bundesinnenministerium gehört dazu.
Dieses Papier ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Es ist eingestuft, es ist ein hausinternes Papier,
sagt der Sprecher des Ministeriums, Steve Alter. Das Papier hat da bereits weite Kreise gezogen und liegt auch dem Deutschlandfunk vor. 4 Szenarien. Von einem milden bis zu einem geradezu apokalyptischen Verlauf der Krise werden darin skizziert. Im besten Fall gehen die Autoren um Innenstaatssekretär Markus Kerber von Ausgangsbeschränkungen bis nach Ostern aus. Danach könnten Schulen und Kindergärten wieder öffnen, in den folgenden 2 Monaten auch wieder eine wirtschaftliche Normalität einkehren. Wie gesagt, der beste Fall. Ein zweites Szenario beschreibt eine zweite Welle der Epidemie im Herbst oder im nächsten Jahr mit, Zitat, nicht weniger dramatischen Dimensionen. Das dritte Szenario steht unter der Überschrift Langes Leiden und geht von harten Ausgangsbeschränkungen, Zitat, bis zu den Sommerferien Mitte Juli aus. Schließlich ein letzter denkbarer Katastrophenverlauf unter der finsteren Überschrift Abgrund. Die Möglichkeit eines wirtschaftlichen Totalzusammenbruchs, dessen Folgen, Zitat, kaum vorstellbar sind, von einer Kernschmelze, Anarchie und im medizinischen Worst-Case-Szenario bis zu 1 Million Tote ist an anderer Stelle des Papiers die Rede.
Dieses Papier wurde interdisziplinär gestaltet. Es waren verschiedene Wissenschaftler mit beteiligt und es geht am Ende um die Zielstellung, dass jedes Ressort aus seiner Zuständigkeit heraus bei der gemeinsamen Kraftanstrengung der Bundesregierung den bestmöglichen Beitrag leisten kann.
Fügt Ministeriumssprecher Alter in der Bundespressekonferenz dann doch noch hinzu. Dass die endzeitlichen Worst-Case-Szenarien des Strategiepapiers dann doch nicht nur im Giftschrank des Innenministeriums bleiben, liegt durchaus im Interesse der Regierungsstrategen. Eine offene Kommunikation über die drohenden Risiken steht an erster Stelle ihrer Empfehlungen. Die Bürger müssten nachvollziehen können, dass alle staatlichen Maßnahmen den Worst Case, den schlimmsten Fall, nicht verhinderten, wenn nicht alle daran mitwirkten. Für den Staat geht es dann vor allem darum, die Testkapazitäten in kurzer Zeit drastisch auszuweiten. Nach einem erhofften Abflachen der Infektionskurve soll es so möglich werden, Ansteckungsketten in jedem Einzelfall nachzuverfolgen. Dabei könnten im Rahmen datenschutzrechtlicher Möglichkeiten auch Apps für Mobiltelefone helfen, mit denen sich individuelle Bewegungsmuster nachverfolgen ließen, sagt die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer.
Die Anwendung einer solchen App würde die überlasteten Gesundheitsämter natürlich stark entlasten und dabei eben auch bei der Eindämmung und der Verlangsamung der Ausbreitung des Virus helfen.
Als Vorbild für effektive Maßnahmen wird auch in der Bundesregierung auf Südkorea verwiesen. Mit hohem medizinischen, technischen und personellen Aufwand wurde die Ausbreitungskurve dort zumindest zeitweilig abgeflacht.
Aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio berichtete Stefan Detjen. Und genau die Frage, wie das Virus eingedämmt werden kann, damit die Gesellschaft wieder auf Normalbetrieb schalten kann, diese Frage untersuchen jetzt Forschende aus Bonn, und zwar im Kreis Heinsberg, dem deutschen Hotspot des Virus. Carsten Linz.
NRW-Ministerpräsident Laschet kündigte die Studie am Mittag in einer Pressekonferenz an. Geforscht werden soll im Kreis Heinsberg, weil hier in kurzer Zeit besonders viele Menschen am Coronavirus erkrankt sind. Den Auftrag für die Studie hat der Bonner Virologe Hendrik Streeck von der Uniklinik. Mit seinen Forschungsergebnissen will die Landesregierung dann ihre Strategien und Maßnahmen anpassen, um die Corona-Lage zu überwinden. Das gehe im besonders betroffenen Kreis Heinsberg am besten, sagte Ministerpräsident Laschet. Es werde hierbei auch um Dunkelziffern gehen, weil viele Menschen gar nicht wissen, dass sie sich angesteckt haben. Man müsse heute schon an morgen denken, meint Laschet. Auf Dauer könne das Land die derzeitige Ausnahmesituation nicht aushalten.
Carsten Lenz berichtete. Das Auswärtige Amt hat ja versprochen, alle Deutschen zurückfliegen zu lassen, die im Ausland festsitzen. Dazu steht das Amt auch nach wie vor, muss heute aber zugeben, es dauert länger als gedacht. Klaus Remme.
Am 17. März wurde das Rückholprogramm des Auswärtigen Amts angekündigt. Von Beginn an war klar, dass die logistischen Herausforderungen gewaltig sind und im Laufe des Programms eher wachsen würden. Genauso ist es gekommen. Allein im Auswärtigen Amt arbeiten 50 Mitarbeiter in Schichten an der praktischen Umsetzung. Ein Sprecher des Ministeriums heute Mittag zum aktuellen Stand.
Seit Ankündigung der Rückholaktion Anfang letzter Woche konnten insgesamt bereits 160.000 Personen nach Deutschland zurückreisen. Darunter sind auch rund 24.000 Personen auf mittlerweile über 110 Sondercharterflügen des Auswärtigen Amts. Bei den anderen handelt es sich um Personen, die teilweise mit Sonderflügen der Reiseveranstalter zurückgereist sind, die von uns unterstützt werden bei der Beschaffung von Lande- oder Überfluggenehmigungen beispielsweise. Oder eben auch um Personen, die mit, da wo das noch möglich ist, auf regulärem kommerziellen Weg zurückgeflogen sind.
Ägypten, Marokko, Tunesien, Dominikanische Republik, das sind Beispiele für Länder, in denen Zehntausende von Urlaubern schnell und vergleichsweise unkompliziert zurückgeholt werden konnten. Inzwischen umfasst das Programm über 50 Länder. Als Registrierung für diejenigen, die auf einen Rückflug warten, nennt das Auswärtige Amt noch einmal die eigens für diese Aktion eingerichtete Adresse rückholprogramm.de.
Wir sind jetzt in einer Phase angelangt, wo wir jetzt mit Ländern es verstärkt zu tun haben, wo die Rahmenbedingungen sehr, sehr schwierig sind, weil es weniger oder gar keine Flüge der Reiseveranstalter mehr gibt. Deswegen wird der Prozess jetzt auch schwieriger und dadurch wird er sich auch noch weiter in die Länge ziehen.
Indien und Kuba sind Beispiele für Länder, in denen noch jeweils mehrere tausend Deutsche warten. Dort sind weitere Flüge geplant. Oft ist es ein Wettlauf gegen die Zeit, bevor Flughäfen gesperrt oder Ausreiseverbote verhängt werden. In großen Ländern müssen Urlauber durch die dortige Botschaft zunächst durch Inlandsreisen unterstützt werden, um zu entsprechenden Flughäfen zu kommen. Australien und Neuseeland gehören zu den schwierigen Kandidaten. In Australien warten geschätzt 5000 Deutsche. Vor der Küste kreuzt die MSC Magnifica mit etwa 400 Deutschen an Bord und darf in Australien nicht anlegen. Eine Lösung für dieses Problem ist noch nicht gefunden. Zur Frage einer möglichen Quarantäne aller Urlauber nach Ankunft in Deutschland sagte der Sprecher des Ministeriums.
Dazu nochmal grundsätzlich die Erinnerung, dass die meisten dieser Personen eben nicht aus Ländern zurückgeholt werden, in denen ein höheres Ansteckungsrisiko besteht als in Deutschland. Deswegen haben wir für diese Flüge nun auch keine über das sonstige Maß hinausgehenden gesundheitlichen Maßnahmen organisiert. Aber es gelten genau dieselben Maßnahmen, die für den Reiseverkehr insgesamt gelten.
50 Millionen Euro hat das Ministerium für dieses Programm zur Verfügung gestellt. Die Aktion zieht sich hin und könnte teurer werden.
berichtet Klaus Remme aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Wir werden gleich noch in dieser Sendung ausführlich auf die Corona-Lage in anderen Ländern Europas schauen. Aber es gibt noch ein anderes innenpolitisches Thema, das zu anderen Zeiten ganz sicher unser Aufmacher gewesen wäre, einfach weil es fast alle betrifft. Den Bericht der Rentenkommission. Klingt erstmal technisch. Die Aufgabe der Kommission war aber nichts Geringeres, als ein Konzept zu entwickeln, wie die gesetzliche Rente nach 2025 aussehen soll. Also wie teuer wird's für die Beitragszahlenden, wie viel Rente kommt dabei raus und müssen wir noch länger arbeiten? 2 Jahre haben die Expertinnen und Experten von CDU, CSU, SPD, Gewerkschaften, Arbeitgebern und Wissenschaft beraten. Und jetzt liegt der Bericht vor. Gudula Geuter in unserem Hauptstadtstudio hat ihn für uns gelesen.
Es ist kein Systemwechsel, den die Rentenkommission der Bundesregierung nach 2-jähriger Arbeit vorschlägt, vor allem nicht, was die Bedeutung der gesetzlichen Rente betrifft. Sie sei das Herz der Alterssicherung in Deutschland, betonen die Experten aus Wissenschaft und Politik, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden. Oder, wie es Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil am frühen Nachmittag formuliert,
die Kommission hat bestätigt, dass die gesetzliche Rente die tragende Säule der Alterssicherung sein soll in den nächsten Jahren und dass betriebliche und auch private Altersvorsorge ergänzend hinzukommen muss.
Die 10-köpfige Kommission sollte Vorschläge machen, wie das Rentensystem für die Zeit nach 2025 weiterentwickelt werden kann. Dann gehen nicht nur die geburtenstarken Jahrgänge in Ruhestand. Bis dahin wird sich auch die Arbeitswelt weiter verändert haben. Die Altersbezüge nach einem langen Arbeitsleben müssten auskömmlich sein, damit die Bevölkerung Vertrauen in die Rente habe, heißt es in dem Bericht. Minister Heil gab der allgemeinen Aussage eine aktuelle Note.
Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, dass die Menschen sich auf einen starken Staat und auch auf einen starken Sozialstaat verlassen können. Die Bürgerinnen und Bürger wollen Sicherheit, und das betrifft auch die Sicherheit im Alter.
Dabei war und ist manches, was die Kommission entschieden hat, umstritten. Im Bericht spricht sie sich dafür aus, die sogenannte doppelte Haltelinie beizubehalten, allerdings in geänderter Form. Anstatt, wie bis 2025 vorgesehen, den Beitragssatz bei höchstens 20, das Rentenniveau bei 48% zu halten, schlägt die Kommission für die Zeit danach Korridore vor. Jeweils für 7 Jahre soll der Gesetzgeber Linien vorgeben, die zwischen 20% und 24% bei den Beiträgen und bei 44% bis 49% beim Rentenniveau liegen. Das heißt also beim Verhältnis einer Durchschnittsrente zu einem durchschnittlichen Arbeitseinkommen. Das würde bedeuten, dieses Rentenniveau könnte sinken, aber kaum steigen. Heil widerspricht.
Ich persönlich bin der Überzeugung, dass das Rentenniveau auch über 2025 hinaus stabil bleiben muss, also mindestens bei 48%.
Das müsse in der Koalition diskutiert werden. Denn das Verdienst dieser breit zusammengesetzten Kommission sei es, eine unstreitige Datenbasis bereitgestellt zu haben.
Es ist aber Aufgabe von Politik, Dinge zu bewerten und Entscheidungen aufgrund auch von Wertvorstellungen zu treffen.
Die mögliche Absenkung unter 48% ist eine der strittigen Fragen auch in der Kommission. DGB-Vorstand Annelie Bundenbach lehnt sie in einem Sondervotum ab, ebenso wie andere Vertreter von Gewerkschaften und Sozialverbänden. Ein weiteres Kommissionsmitglied dagegen hätte sich mehr Mut gewünscht. Axel Börsch-Supan warf der Kommission vor, unbequeme Themen wie Beitragssatz, Sicherungsniveau und Renteneintrittsalter scheuklappenartig ausgeblendet zu haben. Tatsächlich war die Kommission zuerst zu keinem Ergebnis gekommen, hatte den Bericht daher um wenige Wochen vertagt und gibt zum Renteneintrittsalter nun keine Empfehlung ab. Das soll stattdessen ein eigens dafür einzusetzender Beirat in 6 Jahren tun. Korrekturen verlangen die Experten dagegen bei der Riester-Rente. Sie soll einfacher werden. Betriebsrenten für Geringverdiener sollen steigen. Die Auswirkungen der Corona-Krise sind in diese Empfehlungen noch nicht eingeflossen. Hubertus Heil kündigte an, Überlegungen zur Sicherung des Systems noch in dieser Wahlperiode im Gesetz zu verankern.
Kein höheres Renteneintrittsalter, aber auch kein höheres Rentenniveau. Gudula Geuter hat uns die Inhalte aus dem Bericht der Rentenkommission vorgestellt. Matthias W. Birkwald ist Bundestagsabgeordneter der Linken und rentenpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Brandes.
Einige hatten ja befürchtet und andere gehofft, dass die Rentenkommission ein höheres Renteneintrittsalter fordern würde. Schließlich werden wir ja auch immer älter und tendenziell auch gesünder. Hat die Kommission also diese Chance vertan?
Nein, das ist einer der wenigen guten Punkte
der Kommission, dass eben nicht vereinbart worden ist, das Renteneintrittsalter noch höher zu setzen. Schon die Rente erst ab 67 war ein Fehler, denn wir wissen, dass es viele Menschen in Berufen gibt, die heute noch nicht einmal bis 60, 63 oder 65 Jahre kommen, geschweige denn bis 67 oder darüber hinaus. Und der zweite Punkt ist, viele Menschen, die wenig verdienen oder sagen wir besser, die wenig bekommen, müssen im Alter früher sterben als die Besserverdienenden. Und deswegen wäre jede Anhebung der Regelaltersgrenze besonders für die mit den harten Jobs und den niedrigen Einkommen eine Rentenkürzung gewesen. Und deswegen ist die Linke sehr froh, dass der Versuch von Axel Börsch-Supern und den Arbeitgebern, das Renteneintrittsalter nach oben zu setzen, vorläufig gescheitert ist.
Aber es gibt ja auch die andere Perspektive, und zwar die der Beitragszahlenden, also auch der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ja immer mehr Alte versorgen müssen. Wäre dann nicht die Anhebung des Rentenalters auch in deren Interesse gewesen, um sie vor noch höheren Beiträgen zu entlasten?
Also wer sich als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer die Sache insgesamt anguckt, sollte lieber für höhere Beiträge sein als für ein höheres Renteneintrittsalter. Denn über höhere Beiträge kann er oder sie selbst später eine deutlich bessere Rente erhalten, als das heute möglich ist. Und es werden auch nicht alle Menschen immer älter. Ich will noch hinzufügen, 20% der Menschen in Deutschland sterben bereits vor ihrem 70. Geburtstag. Und deshalb ist ein Heraufsetzen des Renteneintrittsalters auch nicht im Interesse der heute sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.
Wenn Sie jetzt aber sagen, es sei auch im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, einen höheren Beitragssatz zu zahlen, da empfiehlt ja die Kommission so einen Korridor zwischen 20% und 24%. Zur Erinnerung, im Moment liegt er bei 18,6%. Wie soll sich das denn eine Geringverdienerin leisten?
Also die Beitragssätze müssen behutsam steigen von Jahr zu Jahr. Und ich halte den Korridor für zu zaghaft. Rentenversicherungsbeitragssätze bis 25%, das sieht nicht nur die Linke so, sondern beispielsweise auch der DGB, sind nicht heute, aber im Jahr 2030 durchaus vertretbar.
Ja, aber im Jahr 2030 ist doch nicht unbedingt zu erwarten, dass dann im Niedriglohnsektor plötzlich so viel mehr verdient wird.
Genau das ist das Problem. Und deswegen tritt meine Partei ja schon sehr lange für einen gesetzlichen Mindestlohn ein, der derzeit mindestens 12 Euro die Stunde betragen muss, weil man eben 12 Euro mindestens verdienen muss, um später im Alter nicht auf die Grundsicherung angewiesen zu sein. Das Problem ist also, dass es diesen Niedriglohnsektor überhaupt gibt. Der hätte nie eingeführt werden dürfen von Gerhard Schröder und anderen. Und wir müssen sehen, dass wir deutlich bessere Tarifbindung bekommen, dass wir die Allgemeinverbindlichkeitserklärung, das heißt, dass auch diejenigen Betriebe Tariflohn zahlen müssen, die gar nicht in einem Arbeitgeberverband drin sind, stärken und dass insgesamt die Löhne deutlich steigen. Und wir sehen ja gerade in der jetzigen Situation, wer wirklich systemrelevant ist und Pflegerinnen, Kassiererinnen, und Essensausfahrer, die werden alle grottenschlecht bezahlt und müssen beispielsweise deutlich höhere Löhne bekommen.
Es gab ja auch den Vorschlag, dass man auch Beamtinnen und Politiker mit in die gesetzliche Rente aufnehmen soll. Das empfiehlt die Kommission jetzt nicht. Hat die Kommission also hier eine Chance vertan?
Ja, darüber bin ich besonders enttäuscht, denn es ist ein Gebot der Stunde in der jetzigen Zeit, Beamtinnen, Beamte, Selbstständige, Freiberuflerinnen, Freiberufler und natürlich auch Bundestagsabgeordnete und später andere Politikerinnen und Politiker in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen. Ich selbst habe dazu im Februar einen Antrag in den Deutschen Bundestag eingebracht, weil wir Linken sagen, die Bundestagsabgeordneten bestimmen über die gesetzliche Rente. Und deswegen sollten Sie auf dem Weg in eine erwerbstätigen Versicherung für alle Menschen mit Erwerbseinkommen in einem ersten Schritt vorangehen. Und wir schlagen vor, dass wir auf unsere Diäten die Rentenversicherungsbeiträge in der einen Hälfte zahlen und die Bundestagsverwaltung die andere Hälfte übernimmt. Und dass spätestens ab Herbst 2021 die Bundestagsabgeordneten in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sind und dann sukzessive die Beamtinnen und Beamten und andere folgen sollen.
Aber spätestens, wenn dann all die Beamtinnen und Beamten da reingehen, würde das ja auch bedeuten, dass am Ende viel, viel mehr Rentenempfänger daraus bezahlt werden müssen. Das heißt, wäre das dann am Ende nicht nur ein Nullsummenspiel?
Nein, das habe ich auch leider in dem Bericht wieder lesen müssen. Dazu gehört natürlich eine weitere Stellschraube. Man muss erstens die Beitragsbemessungsgrenze in mehreren Schritten drastisch anheben. Wir wollen sie bis 2023 verdoppeln. Und zeitgleich muss man eine Regelung einführen, dass besonders hohe Renten dann abgeflacht werden und dies in dem höchsten verfassungsmäßigen zulässigen Maße. Und dann hätten wir mehr Geld in der gesetzlichen Rentenversicherung. Die Betroffenen hätten immer noch hohe Renten, die auskömmlich wären. Und wir wären alle in einem System in einer Zeit, wo die Babyboomer demnächst in Rente gehen, würden dann nämlich gut verdienende Beamtinnen und Beamte und Freiberufler, Politiker und andere Beiträge in die Rentenversicherung zahlen. Und wenn die Babyboomer dann nicht mehr unter uns weilen, dann werden erst die ersten Beamten in die Rente gehen und Leistungen brauchen. Das wäre klug und dieses kluge Unterfangen hat eines unserer Nachbarländer vorgenommen. 2005, 2006 hat Österreich die Beamtinnen und Beamten, die jünger als 1976 geboren sind, aufgenommen und deswegen ist deren Rentensystem bis 2060 seriös finanziert.
Danke, Matthias W. Birkwald, rentenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion der Linken. Wir haben das Gespräch am Abend aufgezeichnet. Es wird 23.32 Uhr und jetzt weitere wichtige Nachrichten des Tages hier im Überblick im Deutschlandfunk. Das Bundeskriminalamt geht offenbar nicht mehr davon aus, dass der Täter von Hanau in erster Linie aus rassistischen Gründen gehandelt hat. Arne Hell.
Das Bundeskriminalamt ist der Frage nachgegangen, wie die verschiedenen Motivlagen des Täters zu bewerten sind. Jetzt, mehr als einen Monat nach dem Anschlag von Hanau, gibt es nach Informationen von WDR, NDR und SZ einen Auswertungsbericht. Darin schreiben die Ermittler, dass Rassismus nicht das Hauptmotiv für den Anschlag gewesen sei. Seine Opfer habe der Täter zwar aus rassistischen Gründen gezielt ausgewählt, aber aus Sicht des BKA stand etwas anderes im Vordergrund. Möglichst große Aufmerksamkeit für seine Verschwörungstheorien zu erzeugen. Der 43-jährige Mann aus Hessen war in der Nacht nach dem Anschlag tot in seiner Wohnung gefunden worden. Im Internet hinterließ er mehrere Videos und ein Schreiben, 24 Seiten, und äußerte darin rassistische Mordfantasien. Der Mann war mutmaßlich psychisch krank und scheint unter Verfolgungswahn gelitten zu haben. Die Bundesanwaltschaft, die die Ermittlungen zu Hanau leitet, möchte sich zu dem Inhalt der Auswertung nicht äußern. Sie betont, dass die Einschätzung des BKA nur vorläufig sei. Offen ist also, wie es die Motivlage in seinem Abschlussbericht darstellen wird.
Monatelang haben die deutschen Bauern mit der Politik gestritten um zu viel Nitrat im Grundwasser durch die Düngung der Felder. Nun hat der Bundesrat die neue Düngemittelverordnung verabschiedet. Barbara Schmidt-Matern.
Je nach Windrichtung entgeht keiner Nase, wie viel Gülle hierzulande auf den Feldern landet. Um das Trinkwasser zu schützen, gelten künftig nun strengere Regeln, wann, wie viel und wo gedüngt werden darf. Besonders in der Nähe von Küsten, Flüssen und Seen gibt es Beschränkungen. In schon jetzt besonders nitratbelasteten Gegenden, den sogenannten roten Gebieten, müssen Bäuerinnen und Landwirte den Düngemittelverbrauch künftig um 20% kürzen. Auf diese Regelungen hatten sich die schwarz-rote Bundesregierung und die Europäische Kommission zuvor geeinigt. Aber erst nach einer langen Zitterpartie bis kurz vor Sitzungsbeginn stimmte auch der Bundesrat der neuen Düngemittelverordnung am Vormittag zu. Die Länderkammer kommt damit entsprechenden Forderungen aus Brüssel nach. Die EU-Kommission hatte wiederholt Strafzahlungen in sechsstelliger Höhe angedroht, wenn Deutschland seine Düngemittelverordnung nicht an europäisches Recht anpasst. Infolge der Corona-Krise bekommen Landwirte nun mehr Zeit bis Anfang nächsten Jahres für die Festlegung der roten Gebiete. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe soll die Details erarbeiten. Ob das neue Düngerecht ausreicht, um das Trinkwasser zu schützen, wird sich frühestens im nächsten Jahr zeigen. Die Bundesregierung und die Grünen reagierten erleichtert auf die Bundesratsentscheidung. Die Umweltverbände zeigten sich erfreut, während der Bauernverband und die FDP das verschärfte Düngerecht kritisieren.
Das Bundeskartellamt hat hohe Bußgelder verhängt gegen technische Gebäudeausrüster. Jörg Sauerwein.
Ob beim Einbau von Heizungs- und Klimaanlagen oder Sanitäreinrichtungen. Insgesamt 11 Unternehmen, unter anderem aus Köln, Bergisch Gladbach, München, Stuttgart und Wien, haben sich immer wieder bei der Vergabe von Großaufträgen abgesprochen, sagt Kartellamtspräsident Andreas Mund. Angebote seien oftmals nur zum Schein abgegeben worden. Möglich war das Kartellverfahren geworden, weil im Jahr 2014 Medienberichte über mögliche Absprachen aufgekommen waren und sich daraufhin ein Unternehmen als Kronzeuge beim Bundeskartellamt angeboten hatte. Damals ging es unter anderem um Aufträge für ein Steinkohlekraftwerk in Hamm-Üntrop. In der Folge habe das Bundeskartellamt bei insgesamt 37 verschiedenen Ausschreibungen unerlaubte Absprachen nachweisen können, heißt es von der Bonner Behörde. Dabei sei es um viele Projekte im zweistelligen Millionenwert gegangen, in einem Fall sogar um etwa 100 Millionen Euro.
Die Corona-Krise hat bereits jetzt die Weltwirtschaft in die Rezession getrieben, das sagt der Internationale Währungsfonds, Sebastian Hesse.
Die globale Corona-Krise bremst die Weltwirtschaft mit ungeahnter Geschwindigkeit aus, so die Prognose der IWF-Chefin Kristalina Georgieva. Es stehe jetzt fest, dass die Weltwirtschaft sich bereits in einer Rezession befindet. Und die sei ähnlich schlimm oder sogar schlimmer als der Konjunkturabschwung im Jahre 2009, damals infolge der Finanzkrise. Es müsse flächendeckende globale Erfolge im Kampf gegen das Virus geben und es müsse verhindert werden, dass temporäre Liquiditätsprobleme sich zu dauerhafter Zahlungsunfähigkeit weiten. Über 80 Länder haben sich bereits an den Internationalen Währungsfonds gewandt und sich nach möglichen Notkrediten erkundigt. Der IWF halte bis zu 1 Billion US-Dollar bereit, um Mitgliedstaaten mit Krediten zu unterstützen.
Und die Corona-Krise hat auch den deutschen Aktienhandel massiv abstürzen lassen in dieser Woche. Jetzt aber gibt es eine kleine Erholung. Sebastian Schreiber.
Es war wieder eine turbulente Woche für die internationalen Finanzmärkte. Die billionenschweren Hilfspakete von Regierungen und Notenbanken haben ihre Wirkung gezeigt bei Anlegern und Investoren. Auf Wochensicht konnte der DAX sich etwas erholen und fast 8% zulegen, doch von Entwarnung kann keine Rede sein. Die Folgen der Corona-Epidemie sind für viele Unternehmen gravierend. Laut einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages unter 15.000 Unternehmen befürchtet jeder fünfte Betrieb in der Folge der Krise die Insolvenz. Der Tourismuskonzern TUI ist eines der ersten Großunternehmen, das staatliche Hilfe in Anspruch nimmt. Unternehmensangaben zufolge hat die Bundesregierung einen Überbrückungskredit von 1,8 Milliarden Euro genehmigt, der über die staatliche Förderbank KfW läuft. Nicht nur die Luftfahrt- oder Tourismusbranche leidet massiv unter den Folgen der Corona-Krise. Das Ratingunternehmen S&P, besser bekannt als Standard & Poor's, hat die Autobauer Daimler und BMW abgestuft und den Ausblick für Volkswagen auf negativ gesetzt. Die Autokonzerne gehörten im DAX heute zu den größten Verlierern. Daimler sagte um 8% ab, Volkswagen verlor gut 7% und BMW verlor fast 4%. Für den DAX setzte es nach 3 Handelstagen im Plus zum Wochenausklang wieder Verluste. Das Börsenbarometer sank auf den Stand von 9.632 Punkten, ein Minus von 3,7%.
Sebastian Schreiber über die deutsche Börse. Und wir schauen jetzt noch einmal auf die Corona-Pandemie aus einer internationalen Perspektive. Die Weltgesundheitsorganisation hat heute Abend erklärt, dass sich weltweit mehr als 500.000 Menschen infiziert haben. Und sie warnt vor nationalen Alleingängen. Thomas Wagner berichtet aus Genf.
Schockierend. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktor der Weltgesundheitsorganisation WHO, mit den aktuellen Zahlen.
There are now more than 500,000 confirmed cases of COVID-19 and more than 20,000 deaths. These are tragic numbers.
Mehr als 500,000 COVID-19-Fälle, mehr als 20.000 Tote weltweit, das seien tragische Zahlen, so der WHO-Chef in Genf. Daher gäbe es für die gesamte Weltgemeinschaft nur eine Chance in diesen Tagen.
We must fight, unite. Fight to stop the virus with every.
Wir müssen unerbittlich dafür kämpfen, dieses Virus zu stoppen, mit allen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Und wir müssen zusammenstehen, um dieser Pandemie gemeinsam entgegenzutreten. Wir sind eine Menschheit mit einem gemeinsamen Feind. Kein Land kann da alleine kämpfen.
We are one humanity with one common enemy. No country can fight alone.
Damit wandte sich der WHO-Direktor ganz deutlich gegen nationale Alleingänge im Kampf gegen die weltweit wütende Corona-Pandemie. Und noch eines lag Theodoros Adhanom Ghebreyesus auf dem Herzen. Trotz aller Not weltweit keine vorschnellen Therapien und keine Medikamente auf den Markt bringen, deren Wirksamkeit gegen Corona nicht sicher erwiesen sei. So etwas sei gefährlich und könne am Ende noch viel größeres Elend verursachen.
The history of medicine is strewn with examples of drugs.
Die Medizingeschichte ist voll von Beispielen, bei denen Medikamente auf dem Papier oder im Reagenzglas wirken, aber nicht am Menschen selber. Im Gegenteil, sie können ihm sogar noch mehr Leid zufügen.
But didn't work in humans or were actually harmful.
Theodoros Adhanom Ghebreyesus verwies auf eine Testserie von 4 Medikamenten, die seit kurzem in 45 Ländern ausprobiert wurden. Andere Nationen seien eingeladen, an diesen Versuchsreihen mitzuwirken. Nun komme es auf den internationalen Zusammenhalt an, wie kaum jemals zuvor.
We need to stay calm, stay united and work together.
Wir müssen ruhig bleiben, geschlossen handeln und über Grenzen hinweg zusammenarbeiten, so der WHO-Chef in Genf.
Aus Genf war das Thomas Wagner. In Großbritannien sind bereits mehr als 750 Menschen an Covid-19 gestorben, bei über 14.500 bestätigten Infektionen. Und heute sind 2 prominente Infizierte hinzugekommen, Premierminister Boris Johnson und ausgerechnet sein Gesundheitsminister Matt Hancock. Aus London, Friedbert Meurer.
The Prime Minister tests positive for coronavirus.
Der Premierminister wurde positiv auf das Coronavirus hin getestet. Die Schlagzeile kam über Mittag an einem Tag mit fast 200 neuen Todesfällen in Großbritannien. Boris Johnson meldete sich über Twitter selbst sofort zu Wort, um mitzuteilen, dass er nur leicht erkrankt sei.
I've developed mild symptoms of the coronavirus, that's to say a temperature and a persistent cough.
Bei mir liegen nur milde Symptome des Coronavirus vor. Ich habe Fieber und einen andauernden Husten. Auf ärztliches Anraten hin habe ich mich testen lassen und das Ergebnis war positiv.
Taken a test, that has come out positive.
Es dauerte gerade einmal eine Stunde, dann kam schon die nächste Krankenmeldung. Auch der britische Gesundheitsminister Matt Hancock hat sich infiziert. Auch er muss jetzt wie sein Chef Boris Johnson eine Woche lang in Quarantäne bleiben und darf die Wohnung nicht verlassen.
Upon medical advice, I was tested. And that test has been positive.
Mein Arzt riet mir, mich testen zu lassen. Der Test war positiv und ich muss jetzt in der Wohnung bis nächste Woche Donnerstag bleiben. Glücklicherweise sind die Symptome sehr leicht, sodass ich weiter arbeiten kann. Weiter arbeiten heißt im Fall von Premierminister und Gesundheitsminister, beide dürfen nur noch per Telefon oder Videocall mit anderen kommunizieren. Für den Fall, dass Johnson doch stärker krank werden sollte, wurde Außenminister Dominic Raab zu seinem Vertreter ernannt.
But be in no doubt that I can continue.
Aber seien Sie versichert, dank moderner Technologien kann ich mit meinem ganzen Führungsteam kommunizieren, um die nationalen Anstrengungen in der Corona-Krise anzuführen.
To lead the national fight back against coronavirus.
Während Boris Johnson in der Dienstwohnung in der Downing Street bleibt, zog seine Verlobte Carrie Simmons in das Privathaus des Paars in Süd-London. Simmons ist im 6. Monat schwanger und muss sich jetzt streng genommen 3 Monate lang selbst isolieren. In Großbritannien rätselt man, wie und wo der Premierminister sich angesteckt haben könnte. Die letzte Kabinettssitzung fand per Videokonferenz statt, aber Johnson war fortwährend mit Wissenschaftlern, Ärzten und anderen Politikern zu sehen und nicht immer wurde dabei die empfohlene Distanz von 2 Metern eingehalten. Auch Prinz Charles hat sich mit hoher Wahrscheinlichkeit bei einem offiziellen Anlass infiziert, meint der frühere Tory-Vorsitzende Ian Duncan Smith.
Wir
haben ein Mitglied der königlichen Familie erkrankt, den Thronerben und jetzt auch der Premierminister. Das trifft aber alle in unserer Gesellschaft. Nur es ändert nichts daran, dass der Premierminister eine Regierung führen muss. Vor gut 2 Wochen traf Johnson zum letzten Mal die Queen persönlich. Seitdem findet die wöchentliche Audienz am Telefon statt. Queen Elisabeth selbst hat sich auf Schloss Windsor zurückgezogen und, so heißt es aus dem Palast, erfreue sich bester Gesundheit.
Friedbert Meurer berichtete aus London. Großbritannien hat eine erschreckend hohe Covid-19-Todesrate, aber das ist kein Vergleich zu Italien. Dort meldeten die Behörden allein heute fast 1000 Tote. Jörg Seiselberg.
Auch über zwei Wochen, nachdem Italien seine strengen Ausgangsbeschränkungen verhängt hat, ist noch keine Trendwende in Sicht. Im Gegenteil, der Zivilschutz meldet den höchsten Anstieg in der Zahl der Todesfälle seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie. Innerhalb eines Tages sind demnach fast 970 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Rechnerisch kommt damit in Italien alle 1,5 Minuten ein Mensch durch Covid-19 ums Leben. Insgesamt forderte die Pandemie im weltweit am stärksten betroffenen Land bereits über 9000 Todesopfer. Italiens Sonderkommissar Arcuri rief die Menschen dazu auf, auch angesichts der neuesten Zahlen weiter diszipliniert zu bleiben und sich an die Ausgangssperren zu halten. Die Entwicklung wäre deutlich schlechter, so Arcuri, wenn der Kontakt und damit die Übertragungsgefahr zwischen den Menschen nicht deutlich reduziert worden wäre.
Aus Rom war das Jörg Seiselberg. Urbi et Orbi, der Stadt und dem Erdkreis. Das ist der feierlichste Segen, den die katholische Kirche spenden kann. Der Papst tut das eigentlich nur an Ostern und Weihnachten oder bei einer Papstwahl. Doch die Lage ist so ernst, dass Papst Franziskus heute einen Sondersegen spendete auf einem menschenleeren Petersplatz. Lisa Weiß.
Es regnet, der Petersplatz ist menschenleer. Es herrscht eine besondere Atmosphäre, als Papst Franziskus die Rampe zum Vorplatz des Petersdoms hinaufsteigt und das Gebet beginnt. In dem Auszug aus dem Markus-Evangelium, über den der Papst dann meditiert, geht es um Jesus, der den Sturm auf dem See stillt. Wir sind verängstigt, fühlen uns verloren, seien wie die Jünger des Evangeliums von einem unerwartet heftigen Sturm überrascht worden, sagt der Papst mit Bezug auf die Corona-Pandemie. Wir hätten uns von Kriegen und weltweiter Ungerechtigkeit nicht aufrütteln lassen, sondern hätten weitergemacht, in der Meinung, dass wir in einer kranken Welt immer gesund bleiben würden, so Franziskus. Er dankt Ärzten, Krankenpflegern, Eltern oder Supermarktangestellten für ihren Einsatz, ruft zum Vertrauen auf Gott auf, fordert Mut und neue Formen der Gastfreundschaft, Brüderlichkeit und Solidarität. Und bittet dann um Gottes Hilfe und Gottes Segen. Am Ende kündigt Angelo Comastri, der Erzpriester des Petersdoms, dann Urbi et Orbi an.
Il Santo Padre Francesco concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa a tutti coloro che in questo momento ricevono la benedizione eucaristica.
Und der Papst spendet still den Segen für die Stadt und den Erdkreis, der unter bestimmten Bedingungen auch die Tilgung der Strafen für die Sünden einschließt. Und der normalerweise nur zu Ostern, Weihnachten oder nach der Papstwahl erteilt wird. Dieser Sondersegen ist eine absolute Ausnahme.
Aus Rom war das Lisa Weiß. Bevor uns die Corona-Krise voll erfasst hatte, haben wir viel von der griechisch-türkischen Grenze berichtet. Sie erinnern sich, der türkische Präsident Erdogan hatte tausende Flüchtlinge dorthin karren lassen, um sie in die EU zu schicken. Tja, und dann kam Corona. Mag sein, dass Präsident Erdogan das nutzen wollte. Es sollten vielleicht nicht so viele sehen, wie er jetzt die Flüchtlinge zurückdrängt. Christian Butkereit.
Griechische Behörden hatten zuerst von zahlreichen Bränden auf der türkischen Seite der Grenze berichtet. Dort in Pasakule kampierten seit einem Monat mehrere tausend Migranten in notdürftigen Unterkünften in der Hoffnung, nach Europa zu gelangen. Handyvideos von Flüchtlingen aus der Nacht zeigen chaotische Szenen. Überall brennt es, Menschen laufen aufgeregt durcheinander, einige schreien. Der syrische Flüchtling Halil berichtet am Telefon, türkische Sicherheitskräfte hätten die provisorischen Unterkünfte der Migranten zerstört. Bis gestern Abend war ich in Pasakule, dann kamen gegen 1 Uhr nachts Soldaten und haben gesagt, die Leute sollen ihre Unterstände verlassen. Und dann haben sie alles zerstört und angezündet. Es brannte lichterloh. Die Flüchtlinge berichten, sie seien zum Teil mit Stöcken in bereitstehende Busse getrieben worden. Wo sie hingebracht werden, sei ihnen nicht gesagt worden, sagt Halil. Die Fahrt hätte die ganze Nacht und einen halben Tag gedauert. Zuerst sah ich einen großen Busbahnhof. Inzwischen weiß ich, dass wir in der Stadt Malatya sind. Syrer, Afghanen, alle, Einzelpersonen und Familien. Malatya liegt gut 1300 Kilometer südöstlich von Edirne. Handyvideos zeigen eine große Containersiedlung mit Zaun und Wachtürmen. Eine Art Abschiebelager, wie es sie in mehreren Regionen der Türkei gibt. Andere Flüchtlinge wurden in eine ähnliche Einrichtung nach Osmaniye nahe der syrischen Grenze gebracht. Türkische Online-Medien berichten, die Räumung des Lagers habe auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gestanden. Es soll 2 bestätigte Corona-Fälle unter den Migranten geben. Auch Halil hat davon gehört. Die Soldaten sagten uns, wir müssten hier 14 Tage in Quarantäne bleiben. Was danach mit uns passiert, wurde uns nicht gesagt. Angesichts der Zustände in dem Camp an der türkisch-griechischen Grenze war es nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Corona-Infektionen auftreten. Reza, ein junger Iraner, der das Lager vor einigen Tagen freiwillig verlassen hatte, beschrieb sie so. Es war eine Katastrophe, alles und für uns alle. Die ersten Tage gab es noch Essen, aber danach nicht mehr. Wir durften nicht mehr raus ins Dorf gehen, um uns selbst zu versorgen. Es gab keine Arzneimittel, nichts. So etwas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ich war in Iran im Gefängnis, aber selbst dort war es besser als in Pazarkule. Türkische Medien berichten von 4.500 Migranten, die nun aus dem Camp herausgebracht worden seien, wobei sich die Zahlen nicht unabhängig überprüfen lassen. Inzwischen sollen Planierraupen angerückt sein, um die Reste des Lagers zu beseitigen. Die Flüchtlinge aus Afghanistan, Syrien, Marokko und anderen Ländern waren vor einem Monat nach Pazarkule gekommen, nachdem der türkische Präsident Erdogan angekündigt hatte, dass die Grenzen nach Europa geöffnet seien. Viele, die zuvor in der Türkei lebten, hatten deshalb ihre Existenz aufgegeben. Immer wieder hatten Migranten versucht, die Grenze nach Griechenland zu überwinden. Dabei wurden sie von türkischen Soldaten unterstützt. Griechenland hatte daraufhin mit Hilfe der EU-Grenzschutzagentur Frontex seine Grenze hermetisch abgeriegelt. Flüchtlinge, denen es gelungen war, über den Grenzfluss zu kommen, waren von griechischen Sicherheitsbehörden umgehend wieder in die Türkei zurückgebracht worden. Griechenland hatte das zum Anlass genommen, das Asylrecht für einen Monat auszusetzen.
Ein Bericht von Christian Buttgereit. Wir blicken jetzt noch einmal nach Deutschland auf die Rolle des Sports bei der Verbreitung des Coronavirus. Hätte man so manches Fußballspiel vielleicht früher absagen müssen? Zum Beispiel am 10. März in Leipzig das Spiel in der Champions League Leipzig gegen Tottenham. Dort saßen nämlich Infizierte im Stadion. Bastian Brandau.
Und das ist eben die entscheidende Frage, auf was kann man leichter verzichten? Aufs Fußballspiel oder auf dem Weg zur Arbeit?
Dienstag, 10. März, vor gut 2 Wochen. Über 42.000 Zuschauer müssen in Leipzig nicht verzichten. Leipzig schlägt Tottenham, zieht ins Viertelfinale der Champions League ein. Da lautet die Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und dem Robert-Koch-Institut bereits, keine Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern. Der Sprecher der Stadt Leipzig, Matthias Haasberg, sagt dazu vor dem Spiel zum MDR.
Es ist in der Tat eine Empfehlung des Bundesgesundheitsministers. Die Entscheidung treffen aber in diesem Fall die Behörden vor Ort, sprich die städtischen Gesundheitsämter oder Gesundheitsämter der Landkreise. Und das Robert-Koch-Institut ist nach wie vor der Auffassung und seine Empfehlung, dass es einen Unterschied macht, ob eine Veranstaltung in einer Halle stattfindet oder draußen. Und das hier ist draußen und daher eine andere Gefährdungslage.
Also ich halte das nicht für vertretbar,
sagt Uwe Liebert, Direktor des Virologie-Instituts der Uni Leipzig, vor dem Spiel ebenfalls zum MDR.
Ich denke, wenn der Bundesgesundheitsminister, und er ist ja beraten durch das RKI, durch die Virologen von der Charité, wenn er empfiehlt, Großveranstaltungen ab 1.000 Besuchern nicht stattfinden zu lassen, dann muss man schon sehr gute Argumente haben, warum man sich darüber hinwegsetzt.
Nach dem Spiel wird ein Zuschauer aus dem Thüringer Saale-Orla-Kreis positiv auf Corona getestet. Über den Fall berichten mehrere Medien. Auch, dass die zuständige Behörde nach Leipzig meldet, ein Corona-Patient sei im Stadion gewesen. Doch in Leipzig verzichtet man zunächst darauf, den Fall weiter zu verfolgen. Stadtsprecher Haasberg sagt, dass man mit dem Wissen von heute anders über das Spiel entscheiden würde. Im Laufe der Woche wurde bekannt, dass 3 weitere Besucher des Leipzig-Tottenham-Spiels positiv getestet wurden. Sie waren zuvor im österreichischen Skiort Ischgl, der als einer der europäischen Corona-Beschleuniger gilt. In Leipzig bleibt unklar, ob die mit dem Coronavirus infizierten Zuschauer des Champions-League-Spiels möglicherweise weitere Menschen angesteckt haben.
Bastian Brandau berichtete, das Coronavirus führt auch bei uns dazu, dass möglichst viele im Homeoffice arbeiten, so auch Udo Stiel, der heute die Presseschau zusammengestellt hat. Und deshalb liest sie jetzt unser Sprecher Jürgen Albrecht.
Es kommt nicht oft vor, dass ein Thema von den Kommentatorinnen und Kommentatoren durchweg negativ bewertet wird. Beim Bericht der Rentenkommission ist dies der Fall. Nach Ansicht der Rheinischen Post wurden 2 Jahre Zeit verschwendet. Die Große Koalition hatte ihren Rentenstreit schlicht in die Rentenkommission ausgelagert und der Expertengruppe zudem viel zu starre Vorgaben gemacht. Wer das freie Denken von vornherein beschränkt, kann hinterher auch nicht erwarten, wegweisende Empfehlungen zu erhalten. Über das Rentenalter müssen sich endlich die Parteien einig werden. Die Diskussion darüber gehört in den Bundestag und nicht in ein neues Gremium. Zynisch betrachtet könne man die Große Koalition jetzt beglückwünschen, schreibt der Kölner Stadtanzeiger. Denn der Plan, den Union und SPD mit der Rentenkommission verfolgt haben, ist aufgegangen. Ziel war, Zeit zu gewinnen und dafür zu sorgen, dass in dieser Legislaturperiode keine grundlegenden Zukunftsreformen mehr angepackt werden. Mutlos in die Rente, titelt die Frankfurter Rundschau. So werden Rentnerinnen und Rentner in Österreich zum Beispiel erheblich besser versorgt als in Deutschland. Sie erhalten netto und inflationsbereinigt 90% ihres durchschnittlichen Einkommens aus dem Arbeitsleben. In Deutschland sind es nur 52%. Und die Rheinpfalz aus Ludwigshafen mutmaßt, vermutlich haben sich die Mitglieder resignierend eingestanden, dass konkrete Pläne zum jetzigen Zeitpunkt sowieso zum Scheitern verdammt wären angesichts von Corona. Dieses Schicksal könnte möglicherweise auch die Grundrente ereilen, deren Finanzierung auch noch nicht gesichert ist. Die Ausgangsbeschränkungen während der Corona-Pandemie sind weiter in Kraft. Die Polizei in München erhält besonders viele Hinweise aus der Bevölkerung. Dazu bemerkt die dort ansässige Süddeutsche Zeitung: Natürlich kommt wieder jener Typus zum Vorschein, dem Udo Lindenberg in einem seiner Songs den Namen Johnny Controlletti gegeben hat. Man hat zu häufig den Eindruck, dass hier der Ministerpräsident Controlletti und dort der Professor Controlletti auch verbieten wollen, weil sie verbieten können und nicht, weil sie verbieten müssen. Und die Magdeburger Volksstimme macht ihrem Unmut mit der bisherigen Entwicklung Luft. Es sind Wochen vergangen und die deutsche Corona-Bekämpfung hat immer noch nicht den Standard von Südkorea erreicht. Natürlich brauchen wir Handydaten, um Kontaktpersonen von Virusträgern rasch zu ermitteln. Warum verzögern sich Massentests? Es ist nicht zu akzeptieren, dass ein Land wie Deutschland es bei der Eindämmung einer Seuche im Wesentlichen bei den Methoden des mittelalterlichen Venedig belässt. Wir sind noch zu langsam.
Danke, Jürgen Albrecht, für den Blick in die Presse von morgen. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Kommen Sie gut durch diese Nacht. Mein Name ist Rainer Brandes.